Also ich freue mich total, euch nochmal zu sehen, mit euch nochmal zu sprechen. Jetzt nicht als Doktorella, sondern Sandra und Kersti Greta über euer neues Buch. Ein, wie nennt man das? Sammelband ist es ja nicht, ne? Ihr habt das ja alles selber geschrieben.
Genau, also wir haben so als erzählerisches Sachbuch eigentlich so. Oder Erzähler, nee, oder einfach so Lesebuch sogar. Also sogar so ein Lesebuch, das aber ja schon auch leicht, also schon auch so in Richtung Streitschrift vielleicht sogar geht.
Okay, Lesebuch, Streitschrift, viele autobiografische Bezüge, auch eure eigene Geschichte mit Musik. Und ja, es geht um Musik. Das Buch heißt Rebel Girls und es geht vor allem um Flinter oder ja, Frauen in der Musikbranche seit den 40er Jahren. Und vor allem dann Frauen und an der Gitarre, ne? Das ist, glaube ich, so ein Fokus.
Genau, wir haben das Buch also entlang der Gitarren geschrieben, aber es gibt auch, es geht auch sehr um starke Sängerinnen und um Soul Queens. Also dass diese Idee, dass es nur um Gitarren geht, das hat sich beim Schreiben so ein bisschen aufgeweicht, weil es ist einfach jetzt schwer zu sagen, war jetzt Amy Winehouse eine Rockmusikerin oder eine Soulmusikerin oder bei Tina Turner auch oder also bei vielen war das ja auch so eine Melange aus irgendwie verschiedenen Genres und wir uns war ja auch die Haltung wichtig, mit der die das gemacht haben. So. Und deshalb haben wir eigentlich es auch sehr stark danach beurteilt, wie selbstbestimmt auch einfach die Musik war. Also wie viel die selber an ihrer Musik gemacht haben, sozusagen. Das war auch ein Kriterium.
Und wir haben schon auch entlang der Gitarre insofern, als zum Beispiel im Kapitel über die 20er Jahre gibt es zum Beispiel einen Text über Elif. Er lief, die Trap-Rapperin aus Berlin und die spielt halt auch Gitarre, was jetzt für eine Trap-Rap, also Trap nicht so selbstverständlich ist. Und dann haben wir die halt und nicht Nina Chuba oder so. Also wir haben schon immer, auch wenn es jetzt darum ging, wen nimmt man jetzt von, also aus, von einem Genre oder so, dann schon auch nochmal geguckt, wo ist Gitarre. Oder bei Sisa ist halt auch mehr Gitarre so als bei anderen R&B-Sängerinnen. Also so schon.
Habt ihr Musikerinnen, also ihr musstet ja natürlich ganz viele weglassen, ist klar. Habt ihr Musikerinnen auch so bewusst weggelassen, die ihr eigentlich gerne drin gehabt hättet, aber dann es doch nicht mehr gepasst hat? Hat das oft wehgetan?
Ja, also auf jeden Fall. Also genau, super Frage, hätte ich mir auch als erstes gestellt. Ja, also einfach, weil wir haben uns an irgendeinem Punkt dazu entschieden, lieber längere Texte über Einzelne zu schreiben, als über noch mehr zu schreiben. Weil das war das, was uns auch so Spaß gemacht hat an dem Buch. Und ich glaube auch, was die Stärke von dem Buch ist, ist einfach mal wirklich viel zu sagen und auszuholen und auch mal auf ein anderes Thema zu kommen und das auch wieder auszuholen. Und insofern sind dann, also auf meiner Liste stand noch Boxer Hatchie für die 20er. Also liebe ich total. Und dann natürlich, also großes Verbrechen, habe ich auch die Biografie gelesen, auch schon angefangen, aber dann doch nicht drin, einfach aus Platzgründen. Also Chrissy Hynde ist nicht drin, das geht eigentlich echt gar nicht bei einem Buch über Rockmusikerin. Finde ich Schlimmste am ganzen Buch. Und Björk, und was auch nicht drin ist, sind so diese Freigeisterinnen. Aber das wurde durch dieses Rebel so ein bisschen schon wieder rausgenommen. Also Björk ist nicht drin, Tori Amos ist nicht drin, weil wir halt gedacht haben, also jetzt sind halt auch mal die in diesem Buch, die Rebel Queens, die auch wirklich ganz explizit gerebelt haben sozusagen und nicht so diese, also so eine bewundernswerte Musikerin wie Björk, die halt einfach ihr Ding macht, so wo man dann auch immer über Jahrzehnte hinweg dachte, ja, meine Güte, also gibt's vielleicht doch gar keinen Sexismus oder was? So, wenn man sich halt so solche Karrieren anschaut und die das dann auch nie so explizit gemacht haben. So, also diese Art von Musikerin sind jetzt auch nicht unbedingt in dem Buch. Gleichzeitig, ist noch eins, war es aber schon auch wichtig, also es ist jetzt auch nicht nur Punksängerin drin, ja, es geht schon auch darum, einfach auch viel über die Musik zu sagen. Also Musik als Selbstzweck ist auch Teil von Rebel Queen, weil sonst muss die Frau ja wieder eine gesellschaftlich wertvolle Rolle irgendwie.
Ja, aber das ist schon, ja, das stimmt. Aber also wir haben schon versucht, einfach auch eine Geschichte der Gegenkultur innerhalb des Mainstreams zu schreiben. Also in das Buch, das wir vorher gemacht, also eigentlich ist das so ein bisschen das Ja, das Buch ist ein bisschen die, wie soll man sagen, die größere Schwester.
Die berühmtere Schwester.
Dem Buch, das wir vorher gemacht haben. Ich brauche eine Genie, ein Songbook. Da haben wir ja die eher unbekannten, tollen deutschen Bands, von denen wir der Meinung, oder Musikerinnen.
Innovativen,
wo wir der Meinung sind, die hätten es eigentlich, Underground-Musikerinnen, wo wir der Meinung waren, die hätten es eigentlich ein größeres Publikum verdient. Was weiß ich, von Babsi Tollwut über Wuk Riots bis hin zu
Maike
Rosa Vogel. Also die waren da ja drin. Also eigentlich ist das Buch ist das genaue Gegenteil. Weltberühmte Musikerin aus dem vorwiegend englischsprachigen Sprachraum. Dagegen haben wir uns ja immer so ein bisschen gesträubt, über die zu schreiben, weil sie ja schon jeder kennt. Aber ich habe zum Beispiel in meiner, also ich habe ja für MTV gearbeitet, schon in den Nullerjahren. Und also ich habe schon einen starken Bezug zu Mainstream-Musikerinnen und irgendwie war das jetzt einfach mal dran, das auch mal wieder zum Ausdruck zu bringen. Weil natürlich haben sich ja auch die Feministinnen darauf geeinigt, dass das relevant ist. Weißt du, also ich habe ja am Anfang, als das Missy-Magazin auf den Markt kam, gedacht, was schreiben die jetzt so viel über diese berühmten Musikerinnen? Wo sind denn jetzt diese Underground-Heldinnen? Aber dann hat sich halt im Feminismus, also oder auch in so einer Erweiterung vom Pop-Feminismus, und dieser Strang ergeben, dass man eben dann halt auch Taylor Swift spannend findet und dass man dann eben auch Sachen gut findet, die in den Charts sind und dass man das sozusagen gerade so als Sieg feiert. So. Und da, also ich habe mich dagegen lange gesträubt, aber irgendwann halt eine Freundin von mir, die Josephine Witt, die bei den Femen war, die ich sehr bewundere für ihre ermutigen Aktionen, also die ist in Köln auf dem Dom gesprungen mit I Am God auf der
in der Messe,
ja.
Also in der Messe an
ja,
Weihnachten.
Also sehr tolle Aktivistin. Und dann hat die zum Beispiel mal gesagt, ach ja, Miley Cyrus und die Fortsetzung von Kathleen Hanna.
Das ist so, oh, what the
fuck? Okay, also so sehen die ganz jungen Feministinnen das jetzt, dem muss man ja auch irgendwie Rechnung tragen. Also wenn das so rezipiert wird, dann hat es ja auch eine Wahrheit. Also mich interessiert ja an Popkultur nicht nur die Musik, sondern auch einfach die Rezeption und welche Wahrheit durch Rezeption entsteht. Und wenn so viele Flinter oder, das so wahrnehmen, dann ja, sind wir dem eben gerne nachgegangen.
Willst du damit jetzt sagen, die Musik von Miley Cyrus ist nicht gut?
Nein, dann gar nicht. Also Flowers, großes Lied.
Ja, ihr seid ja auch Kritikerinnen der sogenannten Objektivität, ne? Also ihr sagt ja auch, objektive Berichterstattung gibt's nicht und wenn, dann ist es einfach nur dieser hegemoniale männliche Blick, der aber auch überhaupt nicht objektiv ist. Und aber also welche Alternative bietet ihr jetzt mit diesem Buch, dieser vermeintlich objektiven Berichterstattung?
Genau, also wir machen verschiedene Angebote. Also erstmal vertrauen wir natürlich unserer Wahrnehmung. Ich glaube, das ist die Grundbedingung für diese Form von subjektivem Musikjournalismus, dass man schon denkt, ich habe mich mit mir beschäftigt auch und mit meiner eigenen Geschichte und ich stelle mich sozusagen als Zeugin zur Verfügung. Ich war in vielen Situationen, ich habe viel erlebt, ich habe viele verschiedene Musikerinnen getroffen, aber auch ja selber halt viel erlebt, so zwischen Mobbing und Aktivismus und so. Und ja, ich bilde mir eben ein und ich beweise das seit 30 Jahren, dass ich das auch irgendwie alles einordnen kann. Also das ist so das eine, was wir anbieten, auch einfach so ein selbstbewusster Blick. Was wir des Weiteren anbieten, sind natürlich auch Wissensgebiete jenseits von Musik, also Psychologie zum Beispiel, politischer Aktivismus, überhaupt Soziologie, also uns interessiert, mich interessiert an Lady Gaga, nicht nur Lady Gaga, sondern eben auch, was sie uns über die Zeit spiegelt, in der sie groß wurde. Und also ich habe mich wirklich schon immer extremst dafür interessiert, was das Jahr 2008 vom Jahr 2006 unterscheidet oder so. Und insofern ist es auch eine fortlaufende Historisierung von Zeitgeist. Also wir bieten sozusagen viele verschiedene kleine Wissensbausteine an, die dann ein Ganzes ergeben. Und also wir empfinden es dann natürlich auch als objektiv, aber ja, also die Fakten unserer Meinung nach müssen natürlich irgendwie stimmen. Aber letztlich, also weißt du, wenn ich mit jemandem rede, der noch, es gibt ja einfach so Leute, ja, die haben noch nie in ihrem Leben ein Thema gehabt, sagen wir mal mit Schlankheit. Und also mit Schönheitsnormen. Also gerade zu Männer halt. Also zum Beispiel die Leute, meine Vorgesetzten bei MTV damals, die haben das gar nicht kapiert. Meinten die, ja, und die haben natürlich einen völlig anderen Zugang. Also wenn man Musik hört und sieht und diese Videos sieht und sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, wie Frauen es schaffen, in diese kleinen Formate dann so reinzupassen und so, dann ist das einmal eine andere Herangehensweise. Oder wenn Leute selber gar, also was weiß ich, noch nie ein Tonstudio von innen gesehen haben, das ist auch eine andere Herangehensweise. Also insofern ist diese Idee, dass meins objektiv ist, natürlich auch nur meine Idee.
Also
Von Objektivität. Also ich versuche halt ein besseres Wissen zur Verfügung zu stellen, aber mein Gott,
ich glaube,
es
dass
ist
es
halt trotzdem
generell,
bleibt subjektiv.
ich glaube, dass es generell merkwürdig ist oder schwierig ist, weil das die, also die Frage taucht ja immer wieder auf, gerade beim Musikjournalismus, subjektiv, objektiv. Ich meine, wir wissen ja alle, dass es Objektivität nicht gibt, weil es immer gefiltert ist durch den, der spricht. Und dann finde ich es eigentlich total wichtig, dass man durch seine eigenen Projektionen hindurchgeht. Und das ist schon mal ein sehr größerer Weg zur Wahrheit über eine Künstlerin oder einen Künstler, als wenn man meint, es wäre jetzt objektiv, wenn man alle Infos, die gerade in den einen 10 Minuten, in denen man das recherchiert, zur Verfügung stehen, aneinanderhängt und noch ein bisschen seinen eigenen Geschmack beschreibt. Also das finde ich sehr langweilig. Und also jede Wahrheit, die über Musik im Umlauf ist, angefangen von so New Journalism, so Rockjournalismus, wie zum Beispiel von Lester Banks, von dem war ich immer schon großer Fan, über die ganzen Specs-Leute oder halt eben auch die andere, Everett Ruh zum Beispiel, englischer Musikkritiker, den wir sehr viel zitieren. Also das finde ich eigentlich im Endeffekt, glaube ich, der Wahrheit näher als dieser pseudo-objektive Journalismus von Leuten, wo ich dann auch manchmal denke, waren die eigentlich schon mal im Tonstudio? Wissen die eigentlich irgendwas über Musik? Oder ja, aber ich will jetzt auch nicht so arrogant daherreden, weil ich denke jetzt nicht, dass man selber Musik machen muss, um über Musik zu schreiben, aber mir fällt natürlich schon auf, wenn ich einen Text schreibe, ich schreibe ihn schon auch aus der Perspektive von einer Musikerin. Das kann man einfach nicht abstellen. Also ich höre einfach Musik, wie halt eine Musikerin Musik hört. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich mit meiner Band jetzt im Studio oder im Proberaum bin oder auch mit anderen MusikerInnen spreche, dann habe ich ganz oft das Gefühl, ja, ich bin ja hier so der Musikjournalist. Ne? Also ihr seid hier so die Musiker, ne? Ja, mit eurem, also irgendwie, man muss auch mal sehen, wie wird das rezipiert, wie kommt das dann rüber? Also so dann so auch ein bisschen immer das, was ich gerade nicht mache, sozusagen. Also ich glaube, es ist einfach beides und
Was würdet ihr denn sagen, welche Lügen hat denn das Patriarchat über Musikerinnen so verbreitet die letzten 70 Jahre? Also vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen.
Also erstmal großes Thema Skills-Shaming. Also es wird, nee, warte mal, ich fange mal mit das andere an. Also ein Wort, was ich absolut hasse, ist zum Beispiel das Wort die Ausnahmefrau. Also die Ausnahmefrau, das gibt es eigentlich in jedem dritten, also ich lese auch immer sehr, sehr viel, weil ich natürlich auch in diesen ganzen Verteilern bin, immer die Platteninfos auch, ne? Und oh Gott, also in jedem dritten Platteninfo die Ausnahmekünstlerin, die Ausnahmefrau, da kriege ich jedes Mal schon so einen Hass, weil ich dann auch manchmal so denke, ja, und weil man als Musikerin kann man sich das ja auch nochmal anschauen, was überall verbreitet wird. Weil da ist schon wieder enthalten, die anderen können es ja nicht, ne? Und also da ist schon dieses Skills-Shaming, würde ich das nennen, dass Frauen einfach irgendwie nicht so richtig zugetraut wird, ihr Zeugs, also sagen wir mal, die Auswahl über ihre Mittel zu haben. Also eine große Lüge, die sich immer durch alles durchzieht, ist so dieses, der Produzent hat es gemacht, der Mitmusiker hat es gemacht, der Bruder oder Freund oder sonst wer. Also, und das hat sich aber natürlich auch in den letzten 10 Jahren total verbessert und total verändert, muss ich sagen. Also seit auch Musikerinnen mehr selbst produzieren ihre eigenen Sachen. Also schon besser geworden, auf jeden Fall. Aber es ist immer noch stark vorhanden. Also sagen wir mal so, ich glaube, dass jede einzelne Musikerin da so hindurch muss, auch im Alltag, bis man, also ich kenne das auch bei jedem Produzenten, mit dem wir wieder neu zusammenarbeiten. Da weiß ich schon wieder so, jetzt geht wieder der ganze Scheiß von vorne los, jetzt muss ich das dem erst wieder irgendwie so beweisen und später habe ich es dann eh wieder mitproduziert. Es gibt immer den Punkt, wo die dann so kapitulieren, so, ja, so machen wir es und so, ja, du hast recht, ja, das habe ich gar nicht gehört, du. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Also als Mann würde die gar nicht, also wenn ich jetzt als Sängerin und Gitarristin mit einer, auch mit einer Geschichte, ankomme und als Mann jetzt ankäme und mit einem neuen Produzenten arbeite oder mit einem neuen Bandmitglied, dann müsste ich doch nicht beweisen, dass ich Gitarre spielen kann oder dass ich weiß, wie ich an welcher Stelle will, dass das und das Lied ist. Und das ist halt, glaube ich, was das alle betrifft. Also wahrscheinlich selbst noch Taylor Swift, wenn sie, ja gut, die arbeitet ja mit demselben Produzenten. Die wird auch wissen, warum. Das muss jetzt nicht mal. Also wir finden den Kaffee nicht. Setz dich jetzt hin. Hast du ihn jetzt endlich?
Alles gut.
Ja, also siehst du, hast es hier mit extrem kaffeesüchtigen Musikerinnen zu tun, die nicht imstande sind, sich auf deine Fragen richtig zu konzentrieren, weil das kleine Behälterchen mit Kaffee.
Alles gut.
Okay. Ach, jetzt sag du mal, welche Lügen sind denn im Umlauf, Kassel? Ist doch so eine super Frage.
Ja.
Also das ändert sich natürlich auch über die Jahrzehnte. Die Lügen, also jeweils vorhanden.
Also, mich hat bei der Recherche zu dem Buch wirklich extrem die Frage, ich war extrem schockiert, obwohl ich es ja irgendwie auch vorher schon wusste, aber es hat mir nochmal neu vor Augen geführt, wie sehr eigentlich alle erfolgreichen Rockmusikerinnen unter diesen Schlankheitsidealen so gelitten haben. Nein, ich weiß, es nervt dich, Sandra, aber es ist, nein, also von, also zum Beispiel die Janis Joplin wurde halt auf dem Schulhof schon so schlimm gemobbt. Und weil sie halt nicht ganz so dünn war und so ein bisschen Akne hatte. Und es zieht sich dann halt so durch mit dem Tod von Karen Carpenter, ein Magersuchfall, Musikkritiker geschrieben hat, ihr Hintern wäre zu dick. Und bei Madonna muss ich das ja auch alles immer anhören. Die hat ja mal in einem Interview gesagt, ich bedanke mich bei den Kritikern, die mich immer nur schlecht gemacht haben. Er hat mich echt stark gemacht. Und ich bis dann hin zu Best Dito. Und also ich versuche da auch so eine Geschichte zu schreiben, dieser Verzweiflung auch einfach, die diese Frauen hatten. Also zum Beispiel Kevin Carpenter, die konnte ja sogar super gut Schlagzeug spielen, unfassbar gut singen, unfassbar schöne Stimme und große Songs geschrieben, also wirklich Jahrhundertsongs. Und dann musste sie sich da so mit rumquälen, mit diesem Blick darauf, dass sie halt nicht ganz so gärtenschlank und so dünn ist, wie das halt Twiggy war. Also dieser Moment 1966, als Twiggy plötzlich das Schönheitsideal der 50er so ablöste. Also der, ich glaube, der hat eben einfach echt ganz viele Musikerinnen ganz, ganz hart getroffen. Und also ich weiß nicht, ob das eine Lüge ist, aber das ist halt auf jeden Fall, das sind so schlimme Stereotype von Weiblichkeit. Und wir haben dann eben auch, das ist einfach so ein Thema, was sich immer wieder durchs Buch hindurchzieht. Und irgendwann hat ja auch die Genderforscherin Stevie Schmiedel, die wir dann auch zitieren, die hat dann gesagt, die Frauen hatten einfach, es war einfach wieder dieser Moment, den es ja so oft gibt in der Geschichte, die Frauen hatten einfach Ende der 60er dann doch schon wieder aufgrund der Pille zu viel Freiheiten, sie konnten sich selbst vielleicht auch plötzlich aussuchen, welchen Beruf sie machen wollen oder ja und so weiter und dann musste eben wieder so dieser Backlash her, der ihnen sagte, ne, der nach außen brachte, aber nee, eigentlich sind Frauen zart und jung und müssen geschützt werden und das hat einfach, ja, dieser ewige patriarchalische Blick, der hat einfach so viele kraftvolle, tolle Künstlerinnen echt in den Wahnsinn getrieben. Das finde ich halt sehr schade und ich finde, es gehört halt auch zu einer Geschichte der Rockmusik dazu. Also wie angreifbar sie eben einfach trotz all ihrer Stärke halt einfach waren durch diese Blicke von außen und andererseits zum Thema Lügen.
Ich glaube aber auch, dass in der Schlankheit, was du sagst, ich glaube, das sind eigentlich alles nur Symptome sind und die allergrößte, also das, was über all dem steht, ist, glaube ich, einfach der Versuch, Musikerinnen zu entwerten. Also es gibt, das ist das, was mich interessiert auch, also wenn ich über Musik lese, also ich mache das schon, seit ich ein Kind war, also wir haben einen 10 Jahre älteren Bruder, der hatte halt die ganzen Musikzeitschriften und das ist für mich quasi so absurd, dass es klingt, eine der frühesten Kindheitserinnerungen, dass ich also irgendwie diese Zeitschriften durchlese und den Kopf schüttel und denke, was steht da über Frauen drin? What the fuck? Das kann ich gar nicht fassen, das bildet gar nicht meine eigene Lebensrealität ab, das muss irgendwie, was ist denn das für eine komische Welt? Und ich glaube, letztlich ging es immer um Entwertung und dann muss man sich sozusagen bei jeder einzelnen Musikerin mal ganz genau anschauen, dass es immer was anderes ist. Also anhand von was sie so ein kleines bisschen nicht so ganz, wie soll ich sagen, einfach mal hier ist eine tolle Frau, die schreibt tolle Songs, so, Punkt. Und die kann das gut. Und die weiß, was sie tut. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, Cat Power.
Das ist genau das, was nicht gesagt wird.
Cat Power ist, das ist genau das, was nicht gesagt wird. Also Cat Power, weil sie haben einen sehr langen Text geschrieben, die ist ja sehr akzeptiert. Und die hat ja indie-mäßig von Anfang an den Durchbruch geschafft. So. Die hat ja sehr viel Respekt bekommen, würde man denken. Ne? Aber wenn man da mal genauer hinguckt, so handelt doch eigentlich immer jeder Text über Cat Power davon, dass sie die Nerven verliert auf der Bühne, dass sie auf der Bühne zusammenbricht, was sie für fragile Lieder schreibt, welche Geschichten, also diese ganze, diese legendäre Cat Power. Und dann habe ich auch irgendwo, also ich habe die auch selber ein paar Mal getroffen, aber nicht auf diesen Punkt angesprochen, nur so drumherum geredet. Aber in irgendeinem Interview hat sie mal dann gesagt, dass sie davon total verletzt ist und dass sie überhaupt nicht irgendwie, von der Bühne geheult, von der Bühne gegangen ist, weil sie so eine verletzte, sensible Seele ist, sondern weil ihre Art zu singen, eben leise zu singen, in dieser Art von Rockclubs, Indie-Rockclubs, wo sie normalerweise spielt, einfach nicht, also technisch so schwer umsetzbar war, also einfach aufgrund, wie die MischerInnen das gehandhabt haben und so weiter. Und also es hat quasi auf eine technische Sache gebracht. Und das wird aber immer alles sozusagen personalisiert. Und das ist ja so eins von Millionen Beispielen, wie MusikerInnen entwertet werden. So einfach, ohne dass es jemand merkt. Also trotzdem, die Leute sagen, die finde ich gut. So, das gibt es, glaube ich, bei jeder.
Mhm. Also da steht bei so Leuten wie Cat Power dann auch so dieses Trauma im Vordergrund, ne? Die traumatisierte Frau oder in ihren Lyrics geht es nur um ihre Verletzungen und um ihre Schwäche.
Genau, genau.
Genial, genau.
Und gleichzeitig also dieses Pathologisieren.
Genau.
Also das, was man halt so kennt, so dieses,
das ist
dieses
auch,
die Frau muss man
sagen. Also Cat Power tut mir damit auch wirklich leid, weil ich meine, sie ist ja auch von Sachen traumatisiert, wie wir alle. Das sind ja auch ganz oft so Punkte, die sind gar nicht so einfach zu widerlegen, aber die sind trotzdem, das ist trotzdem eine Entwertung, weil wenn du, überleg dir mal, was fühlst du, wenn du hörst Cat Power? Denkst du dann, da ist eine selbstbestimmte Musikerin, die erzählt der Al Green, der ehemaligen Begleitband von Al Green, welche Akkorde sie wo wie spielen soll? Oder denkst du, ach, die sensible Sängerin, die immer so gleich anfängt zu heulen, ja? Und also das, ich meine, es geht jetzt auch nicht darum, hier so ein, wie soll ich sagen,
Leistungsschau, Musik,
also ich will jetzt auch keinen Leistungssport aus dem Musik machen. Es ist ja auch wichtig,
ja, dass die Person, also das Tolle an Popkultur ist, ja, genau.
Nur trotzdem,
dass es aus mehr Elementen besteht, als nur aus einer Akkordanreihung. Lass mich
mal ausreden. Ja, aber zum Beispiel, ich nehme jetzt mal jemanden, der auch tausendmal angegriffen wurde und wo keiner noch irgendwas hat, also Pete Doherty zum Beispiel, ja, von dem ich auch großer Fan immer schon. Und meine Güte, also ich meine, was wurde bitte alles über Pete Doherty schon gesagt? Aber es stand doch nie sein Können in Frage. Und das meine ich. Ich bin ja auch Fan von Gossip und mich interessiert auch, seit wann nimmt der keine Drogen? Wie sieht der jetzt aus? Ach, wohnt der jetzt in Frankreich oder wo war der mal? Da interessiert mich auch alles. Aber keiner würde doch sagen, der konnte es halt nicht so richtig. Und dann waren da noch so vier andere in der Welt. Die haben das ja eigentlich gemacht. Der ist ja der Drogenheini. Was will denn der auch noch? So, und das ist das, was
mich so wahnsinnig. Wenn man das jetzt mal mit Amy Winehouse vergleicht. Also Amy Winehouse hatte zwar einerseits das Glück, dass man sie als starke Sängerin wahrgenommen hat. Also was sie ja auch war, aber was man dann halt auch immer wahrgenommen hat. Aber sozusagen das Pech, dass man ihre musikalischen Selbsterfindungen eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen hat. Also sie hat, das muss man sich mal klar machen, 96% aller Akkorde von ihrem Erfolgsalbum Back to Black selbst geschrieben. Also die Texte und die Akkorde, also die Texte und die Musik. Und dann,
das weiß kein Mensch.
Und da finde ich sozusagen die Art, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, so die starke Sängerin, noch so halb, der natürlich,
das heißt die starke Sängerin, der ist Drogen,
die halt irgendwie so allen antisemitischen Klischees ausgesetzt waren und auch allen Klischees, denen halt Frauen ausgesetzt sind, die ihre Mental Health Probleme nicht verbergen. Und dann finde ich es halt schon, ja, also im Vergleich mit Pete Doherty ist sie ja auch irgendwie an
sie ist ja auch daran gestorben.